Es braucht Gewissheit. Sie gibt, was es braucht, wenn es drauf ankommt. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Eine Geschichte ist ja nur dann eine Geschichte, wenn sie bis zum Ende erzählt wird. Das ist so bei der Lebensgeschichte von uns wie von jedem anderen Menschen und wie bei Lazarus. Er lebte mit seinen zwei Schwestern Martha und Maria in einem Kaff unweit von Jerusalem. Weder Lazarus noch seine Schwestern waren verheiratet. Außergewöhnlich ist das für damalige Verhältnisse. Ein Geschwisterhaushalt. Ein Bruder, zwei Schwestern. Es muss einen nicht wundern, wenn Jesus bei diesen gesellschaftlichen Außenseitern ein- und ausging. Er hatte ein Faible für sie und generell für systemische Abweichler. Er war ja selber einer. Nicht verheiratet, keine Kinder, keine Erwerbstätigkeit. Sein Hauptaugenmerk galt dem nachhaltigen Betrachten. Seht die Vögel unter dem Himmel. Seht die Lilien auf dem Felde. Die Menschheit braucht immer wieder solche systemischen Randmenschen, die ihnen die Augen öffnen für das, was schon da ist. Die nicht eingesponnen sind in den Autopiloten des Alltags, der einen blind macht für das Schöne und taub für das Leise. Jesus war nicht da, als es Lazarus dreckig ging, als sein Leben auf der Kippe stand. Das zeigt die enge Verbundenheit der drei mit dem umherziehenden Jesus. Wörtlich heißt es: Jesus aber hatte Maria lieb und ihre Schwester und Lazarus. Johannes 11, Vers 5. Im Griechischen steht da Agapein. Das ist die liebende Verbundenheit im gegenseitigen Sorgen. Das Hauptwort heißt Agape. Mehr also nur als Händchen halten und fromme Sprüche sagen. Deshalb durften Martha und Maria später auch zu Jesus sagen: Wärst du da gewesen, unser Bruder wäre nicht gestorben. Jesus war also nicht da. Ich war nicht da. Du warst nicht da. Sätze, die den Schmerz beschreiben, wenn etwas nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Du warst nicht da. Macht daraus bitte kein Zerwürfnis. Ich war nicht da. Mache du daraus bitte kein Schuldgefühl. Manchmal kann man nicht da sein, wenn man woanders ist. Da hilft ein Hätte auch nichts, wie es Martha und Maria aus dem Schmerz über den Verlust ihres Bruders gesagt haben. Trauer im Haus der Geschwister. Der Bruder ist tot, begraben, aus, vorbei. Wie geht es jetzt weiter mit uns zwei Frauen, uns Schwestern? Zwei unverheiratete Frauen damals waren im gesellschaftlichen Gefälle ganz unten. Ein Haus musste von einem Mann geführt werden und eine Frau hatte Kinder zur Welt zu bringen. Kinder waren die Altersversorgung. Der Hausvorstand Lazarus aber war jetzt tot. Das steht hinter dem Vorwurf der beiden. Die berechtigte Sorge um ihre Versorgung und ihren gesellschaftlichen Status. Wenn das Leben hart auf hart geht, braucht es eine Perspektive. Irgendeine, das ist doch klar. Damals wie heute ist das so. Selbst die Perspektive Jesus hatte sich aufgelöst. Du warst nicht da. Wärst du da gewesen, wäre Lazarus nicht gestorben. Das können Sie so sagen, doch sicher ist das auch nicht. Der Schmerz ist halt groß, auch in der Erfindung von Wahrscheinlichkeiten. Doch Jesus hatte einen Plan, eine Idee. Er hatte was vor. In ihm lebte eine Energie, die nicht von dieser Welt war. Maria und Martha und die ganze Trauergemeinde dieses Dorfes in Bethanien weinten. Habt ihr schon mal ein Trauerweinen gehört, wie es im alten Orient üblich war? Das geht einem durch Mark und Bein. Jesus hat das echt mitgenommen. Und dann prallten die Welten aufeinander. Die Verwesung und der Ruf ins Grab. Ein begehbares Felsengrab. Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus, noch vom Tod umwickelt, aber schon frei von ihm. Diese Sensation ereignete sich in Bethanien, 4 Kilometer von der Jerusalemer Metropole mit ihrem Tempel entfernt. Dort war sowas noch nicht passiert. Warum machte Jesus das? Einen Toten ins Leben zurückholen, also in eine Zeitspanne, die ja eh wieder mit dem Tod enden wird. Warum machte er sowas? Macht das Sinn? Ja, es machte Sinn. Denn Jesus liebte die drei und indem er Lazarus seinen beiden Schwestern zurückgab, war ihr geschwisterliches Zusammenleben wieder gewährleistet. Die größte aller Sorgen hatte sich in Luft aufgelöst. Das war viel. Aber mehr war es auch nicht. Denn Lazarus war nach wie vor dem neuen alten Alltag ausgesetzt. Er war nur wieder unter den Lebenden, die sterben werden. Und nicht woanders. Da, wo die Toten sind. Er war wieder für ein paar Jahre auf der Erde. Im Dörfchen Bethanien bei seinen Schwestern Maria und Martha. Ist alles Gold, was glänzt? Günter Kunert drückt es in seinem Gedichtband Mein Golem so aus. Die Welt ist eine einzige Wunde. Das tut meinem kranken Zahn gut. Was geschähe, wenn es auferstünde im Fleische all das tote Fleisch auf den Zeitungsbildern? Ob Lazarus Zahnschmerzen bekam, wissen wir nicht. Aber der Schmerz des Lebens wird nicht an ihm vorübergegangen sein. Es braucht Gewissheit. Sie gibt, was es braucht, wenn es drauf ankommt. An diesem Punkt hätten wir gerne eine Sensation wie damals in Bethanien. Doch keine Angst. Auch wenn das heute nicht mehr geschieht, dass ein Toter zurück ins Leben gerufen wird, es ist gesorgt. Ganz bestimmt. Das könnt ihr mir glauben. Ihr wollt euch doch nicht auf das Diesseits vertrösten lassen, oder? Ich will das jedenfalls nicht. Ich brauche Gewissheit. Ein wenig war es bei mir auch wie bei Lazarus. Als ich 39 Jahre alt war, bekam ich eine niederschmetternde Diagnose. Die Chancen standen 50-50. Ich war eigentlich schon drüben, also dort, wo sich die nicht mehr Lebenden unterschiedslos zur Ruhe versammeln. Die Scheol, für die Juden der Schlusspunkt, an dem jedes Leben naturgemäß ankommt. 29 Jahre später lebe ich noch. Sensation? Wunder? Nichts von allem, glaubt mir. Einzig Dankbarkeit für geschenkte Lebenszeit. Doch die Jahre dieses neuen Lebens waren jetzt auch nicht nur ein Honigschlecken. Und das Ende wartet ja auch noch auf mich. Vielleicht kann ich damit anders umgehen, weil ich so nah dran war. Möglich wäre das. Doch alle Menschen weltweit verbindet, was sie brauchen, wenn es denn so kommt. Gewissheit. Gewissheit kommt von Wissen. Und dieses Wissen ist eine Ausdrucksweise des Glaubens. Glauben ist eben nicht nur Vertrauen, sondern auch Wissen und Gefühl. Wenn aber angesichts des Todes das Vertrauen und das Gefühl zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind und wie Maria lieber zu Hause bleiben, dann lässt uns das Wissen nicht im Regen stehen. Glaubendes Wissen, davon gibt es für uns eine Menge. Ein Teil liegt heute vor uns. Ein Teil von Gewissheit ist dieses Trotzdem. Wenn wir glauben, dass Jesus dem Tod die Macht genommen hat durch seine Auferstehung, dann ist das wunderbar und kann in uns einen Trost wachsen lassen. Doch wir dürfen nicht vorschnell sagen, er hat den Tod besiegt. Das hat er nämlich nicht. Den Tod gibt es nach wie vor in aller Härte und Grausamkeit. Der Tod gehört zum Leben. Doch wir glauben, dass Jesus etwas anderes Entscheidendes getan hat. Er hat dem Tod die Macht genommen. Also er hat ihm den Zugriff auf uns weggenommen. Die Arme des Todes sind zu kurz, um nach uns greifen zu können. Sein Einfluss erreicht uns nicht mehr, weil wir einem anderen erlauben, uns zu halten. Ihm, der dem Tod die Macht genommen hat. Im Psalm 16, der dazu passt, sind die letzten Sätze von irritierender Bedeutung. Ich lese sie vor. Denn du wirst mich dem Tode nicht überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Psalm 16, die Verse 10 und 11. Diese Sätze sind Teil der jüdischen Liturgie und werden am Grab gesprochen, wenn der Sarg hinuntergelassen wird. Eben weil es in der jüdischen Glaubenstradition diesen Lebenstrotz gibt, der am Schöpfergott festhält. In anderen Worten, der Macht des Auferstandenen traut und nicht der kalten Anziehungskraft des Todes. Das wäre das, was ich mir wünsche, dass das zum Klingen kommt, am Ende inmitten aller Tränen, die geweint werden, dass diese Gewissheit in der Gegenwart Gottes bewahrt zu sein, auch im Tode gilt und bleibt, eben nicht dem Tod überlassen, sondern dem Gott des Lebens. Lobt seine Macht und Herrlichkeit in Ewigkeit. So viel für heute, zu diesem Sonntag. Bis morgen und bleibt behütet.